Saison 25-26. An Spieltag 12 steht Mainz auf Tabellenplatz 18 mit nur 6 Punkten und einem Sieg. In Europas Top 5 Ligen waren nur 3 Mannschaften schlechter: Florenz, Verona und Wolverhampton. Bo Henriksen wurde entlassen, Urs Fischer wurde sein Nachfolger, spielte den typischen Urs Fischer Fußball und drehte nicht nur die Mannschaft, sondern vor allem die Tabelle auf links. In der Rückrundentabelle steht Mainz auf Platz 5. An Spieltag 34 wurde es schließlich Platz 10, den im Dezember wohl niemand kommen sehen hat. Ob uns die Mainzer in dieser Saison wieder so überraschen werden, das besprechen wir jetzt mit Olli.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Julia.
Olli, schön, dass du wieder einmal dabei bist.
Hi Julia, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, stell dich gerne kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Seit wann bist du Mainz-Fan?
Ja, ich komme aus dem Vorort von Mainz, bin 34 Jahre alt und eigentlich seit ich denken kann, bin ich Mainz-Fan. Das war seit, glaube ich, 8, 9 Jahre alt war, wo der Kloppo quasi an Fasnacht quasi als Trainer geworden ist. Das war 2001, habe ich schon nachgeschaut. Und dann waren es ja sehr wilde Aufstiegsjahre. Also es hat dann ein Tor gefehlt, erst ein Punkt gefehlt, dann das Tor, wo dann die Eintracht aufgestiegen ist. Richtig. Wegen dem einen Tor. Super. Und dann hat es aber geklappt mit dem Aufstieg danach. Und seitdem ein Abstieg, Wiederaufstieg. Aber ansonsten haben wir es da etabliert. Seitdem bin ich eigentlich dabei und seit 15 Jahren circa eine Dauerkarte. Und sehe eigentlich jedes Heimspiel, mehr oder weniger, versuche alles zu catchen und auch immer mal auswärts mitzufahren. Jetzt zum Beispiel sonntags beim ersten Pokalrunde gegen Krischow bin ich auch mit einem Kumpel dabei. Von daher bin ich mal gespannt, was das für eine Atmosphäre wird.
Ja, ich bin gespannt. Bist du auch bei Conference League dabei gewesen?
Genau, teilweise schon. Leider, oder auch in Straßburg dabei gewesen.
Ja.
Nach dem Hinspiel war es eigentlich sehr erfolgreich. Ich glaube, es hatten wir 2-0 gewonnen, auch dominant. Da dachten wir schon, ja, jetzt Straßburg auswärts, wird eine geile Fahrt. Ja. Aber das war ja eine Riesenkatastrophe, hat man richtig auf den Sack bekommen.
Ja, und du bist ja nicht das erste Mal unser Experte. Der eine oder andere kennt dich vielleicht auch von Discord oder von den letzten Podcasts. Wie lange bist du denn schon bei Kickbase dabei, auch bei Discord dabei?
Genau, ich gehe jetzt in meine 6. Kickbase-Saison. Hab jetzt so ein bisschen eine Liga abgespeckt, mache jetzt nur noch 3 ersten Ligen und eine Frauen-Bundesliga. Weil da freue ich mich drauf, dass ich jetzt auch die Mainzer Frauen ja mal aufstellen kann.
Ja.
Mit dem Durchmarsch der 2. Liga. Ob das so für meinen Kickbase gut ist, die andere Sache, ne?
Ja. Dann spielst du dann 3 Ligen und Frauen, oder?
Genau, so insgesamt 4 Ligen.
Das ist trotzdem viel.
Ja, vor allem eine privat, die ist so ein bisschen lockerer, sage ich mal, 10er-Runde, aber die anderen sind da schon kompetitiv. Mhm. So eine mit den Mods von eurem Discord dabei und da hatten wir jetzt auch einen Draft gehabt über 11 Runden. Da war es gestern fertig, also da geht's auch schon ordentlich zur Sache dann.
Das glaube ich.
Genau, und Discord bin ich auch schon einige Jahre dabei. Gib dann immer Mainz Channel so ein bisschen, versuche allen Hilfe zu geben, Feedback zu geben, bereite so ein bisschen die Spieler auf und genau, wenn noch nicht da dabei ist im Discord, gerne reinkommen.
Sehr gut. Ja, Expertise ist auf jeden Fall da und die Kickbase Vita ist lang. Ja. bevor wir starten, ich habe noch einen kurzen Ablaufplan für euch. Also wir ordnen die letzte Saison ein, sprechen über den Status quo und die Vorbereitung inklusive Transfers und Testspiele. Und dann geben wir euch einen detaillierten Ausblick auf die Saison mit MVP, Dauerbrenner, Hidden Gem, Top 11 und dann schließen wir mit Ollis Saisonprognose. Aber bevor wir jetzt zur letzten Saison kommen, wie ist denn die Stimmung aktuell im Verein und wie optimistisch gehst du Stand jetzt in die neue Saison?
Ja, sehr gut eigentlich. Ich bin noch ein bisschen hyped auf diese Saison. Also der erste Positiv war, dass Amiri bleibt. Dann hat er den Fanabend direkt
aufatmen.
Ja, auf jeden Fall. Das gab natürlich einen Push auch im ganzen Verein, auch im Umfeld zu geben. Also auch wichtig für die Mannschaft. Dann konnte man ja Posch als Abwehrchef wieder verpflichten. Der war in der Rückrunde auch wirklich Gold wert als RJV und ZJV. Im Kickbase mal schauen, wie es dann jetzt halt mit den anderen Verteidigern ist. Also könnte ein bisschen Kopfschmerzen geben für die Manager, was die Startelf angeht. Und Stand jetzt ist Sano ja auch noch da. Ja, der Heidel so eine interne Frist gegeben bis nächsten Donnerstag. Also da kann man langsam optimistischer sein, dass er vielleicht doch bleibt. Mhm. Wobei, wenn dann ein englischer Verein 50 plus Millionen auf den Tisch legen wird, dann kann er schon gehen. Also kann auch schnell gehen, aber ich bin optimistisch gestimmt, dass das funktioniert,
ja. Ja, ihr hattet jetzt die Saison Glück. Also natürlich auch bittere Verletzungen jetzt teilweise zum Saisonstart, aber hätte ja schlimmer sein können, wenn Amiri geht, wenn Posch nicht mehr kommt. Also.
Genau, also von Zu- und Abgängen eigentlich super gewesen. Auch die neuen Zugänge, die wurden rechtzeitig ja verpflichtet. Die konnten eigentlich die ganze Vorbereitung mitmachen mit Martel, Gruber, Königsdörfer. Das ist schon gut. Bitter ist halt die Martel-Verletzung mit der Innenbandverletzung im Knie. Der wird da voraussichtlich frühestens nach der Länderspielpause wieder fit sein, vielleicht auch länger. Das ist nur ein bisschen offen. Und bei Nebel ist es ja so, dass er dann ein bisschen besser optimistisch ist mit einer Adduktorenverletzung. Er könnte so zweiter, dritter Spieltag vielleicht wieder am Start sein. Wobei da haben wir ja mit Lee auch eine gute Vertretung.
Ja, genau. Da reden wir später natürlich noch drüber bei der Startelf. Und wenn wir jetzt zur letzten Saison kommen, Saison 24-25 habt ihr auf Platz 6 beendet, seid dann in die Saison 25-26 mit Bo Henriksen gegangen. Wie optimistisch warst du damals am Anfang der Saison? Also ich weiß noch, ich war sehr optimistisch, habe glaube ich Platz 8 getippt.
Ah, sehr gut. Ja. Erst mal enttäuscht, am Ende war ja Platz 10,
genau,
ging es da wieder ganz gut aus. Ja, als Fan hat man schon am Ende der vorherigen Saison im Endspurt gesehen, dass die Mannschaft so ein bisschen nachgelassen hat. Ich habe mal geschaut, nach dem 25. Spieltag waren wir auf Platz 3 gewesen, sogar Champions League. Gut, da hat man wahrscheinlich overperformed, klar, als Mainz. Aber dann waren es 7 Spiele ohne Sieg.
Ja.
Und dann warten wir, glaube ich, schon 8. 9. und auf einmal dann ohne internationales Geschäft. Konnte in den letzten 2 Spielen und am Ende mit Leverkusen unentschieden noch drehen, was man da Leipzig abgefangen hat. Von daher war es ein positives Ende, aber vielleicht auch so ein bisschen eine trügerische Sicherheit gewogen, weil lief ja super, ne?
Ja, genau.
Und das Geschäft und warum muss man groß was machen? Das hat man im Transfermarkt so ein bisschen gesehen im Sommer. Mhm. Ist ja eigentlich auch nur der Burkhardt gegangen, ne?
Ja.
Nach Frankfurt. Dann dachte man schon, ja gut, wie jetzt auch, eigentlich alle Stammspieler wurden gehalten. Aber die Transferperiode, da kam eigentlich niemand, der so direkt einen Impact hatte. Also direkt in die Startelf, ne? Hollerbach war der neue Rekordtransfer. Er sollte ja so ein bisschen die Rolle übernehmen, aber eigentlich eher mit Profil ein bisschen geschaut hat, war eigentlich klar, dass er nicht die alleinige Spitze sein kann, wie Johnny, ne? Also, der braucht jetzt das System. 2 Stürmer, ein Tietz zum Beispiel neben dran, dann funktioniert er auch, aber als alleinige Spitze hat man dann gesehen, es hat nicht funktioniert. Und dann gab es mit Viper eigentlich schon einen einzigen Stürmer, so als Wandstürmer, der so ein bisschen in die Richtung ging. Da gab es auch so ein bisschen vertragliche Unruhen, wurde erst mal im Kader gestrichen,
richtig,
in der Conference League.
Ja.
Und hat man dann gesehen, er hat das nicht leisten können. Gut, er ist auch ein junger Spieler, es war wahrscheinlich auch zu viel Druck. Hat dann einfach nicht geliefert und so hat man dann immer die Abwärtsspirale nach unten. Auch dann die Innenverteidigung irgendwann, man verliert. Ne? Man kennt es ja dann, wird es alles ein bisschen unsicherer.
Ja.
Vorne macht man die Dinger nicht und dann war es dann am Ende, ja genau, was war 8 Punkte nach 15 Spielen, war dann das bittere Ergebnis.
Ja, und dann kam ja dann auch Urs Fischer. Ist es Tabellenplatz 5 in der Rückrunde, ist es nur Urs Fischer zu verdanken?
Ich finde eigentlich immer, der Trainer ist schon der entscheidende Faktor, aber so schlecht auch der Transfersommer war, so gut war eigentlich die Transferperiode im Winter.
Mhm.
Also von Heidel und Bungert, da haben sie ja eigentlich alle, die verpflichtet wurden, haben einen Impact gehabt in der Startelf, sei es mit Tietz vorne als Wandstürmer, mit Posch als Abwehrchef und dann auch Becker und Silas. Auch Silas bis zur Verletzung hat auch gut gespielt und es hat einfach dann gepasst. Aber der Trainer natürlich, Urs, hat dann so ein bisschen Ruhe reingebracht, ein bisschen die Defensive stabilisiert, einfach mehr auf Sicherheit und auch das Selbstvertrauen wiedergebracht. Das ist auch ein Schlüssel, weil auch vorher war die Mannschaft ja nicht so, dass sie eigentlich schon den Abstieg spielen müsste mittlerweile.
Ja.
Hat dann mehr Potenzial, wo er dann abgerufen hat.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, bei Mainz ist seit so ein paar Jahren immer so Ups and Downs in den Saisons drin. Also ihr seid wirklich auf den internationalen Plätzen, dann wieder irgendwie in der unteren Tabellenhälfte, dann wieder Europa, dann wieder unten.
Das hat mit Bo Svensson eigentlich angefangen. Ne? Der kam dann auch dann als Rettungsaktion, wo auch Christian Heidel zurückkam. Zur Rückrunde, da sah es auch schlecht aus. Dann hat er, ich glaube, 2,5 Saisons funktioniert. Und dann halt wieder der andere Bo kam dann auch. Ähnlich schlechte Tabellensituation, ne?
Ja.
War dann genau der richtige Typ, der Motivator und hat es dann auch gut gerissen, letzte Saison auch. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, so von der Art her ist dann vielleicht Motivation reicht dann nicht mehr. Der wollte dann auch nicht mehr so sein. Hat man das Gefühl als Fan gehabt, sein System umstellen. Weil man hat in der Vorbereitung eigentlich gedacht oder hat man gehört, dass er auch auf 2 Spitzen gehen möchte. Was auch besser mit zum Beispiel jetzt mit Hollerbach und Weibe funktioniert hätte. Aber im Endeffekt hat er so seinen Stiefel dann durchgespielt und ist vielleicht auch ein bisschen daran gescheitert, sage ich mal. Ne?
Ja. Ja, und jetzt, ihr habt ja viel durchgemacht die letzte Saison. Welche Erkenntnis aus der Saison soll denn die neue Saison 26-27 am stärksten prägen?
Was man auf jeden Fall direkt schon gesehen hat, dass die Transfers im Sommer viel besser funktioniert haben. Man hat die Qualitätsdichte auch erhöht, sei es Kaderplatz 12 bis 15 mit Gruber, Königsdorfer und Martel. Und man hat auch ein bisschen noch mehr jüngere Spieler geholt, zumindest Mitte 20, weil davor war ja dann so die Altherrenmannschaft gefühlt in Mainz. Kann sein, dass jetzt in der Startelf immer noch am Anfang die Erfahrenen starten werden, aber man hat jetzt langsam den Umbruch geschafft und Mittelalterspieler zu holen.
Ja, da bin ich mal gespannt. Reden wir bestimmt auch später drüber, weil ich habe das Gefühl, Urs Fischer ist nicht derjenige, der auf junge Talente gerne setzt.
Ja, so ein bisschen vielleicht, also ein leichtes Vorurteil, aber er setzt, ich dachte, immer auf Qualität, aber er macht da nicht den Schritt, wenn quasi die jungen und erfahrenen Spieler gleichen, dass er eher auf die Jüngeren setzen würde. Was ja für Mainz, wenn man als so eine Ausbildungsmannschaft und die hochbringen will, eigentlich ja schon besser wäre. Mhm. Also das Gefühl hat man schon, eher auf Sicherheit und dann ein bisschen länger warten, bis man die Jungen dann reinwirft. Ne?
Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Status quo, vor allem zu den Abgängen erstmal. Tom Kraus wurde nach der Leihe von Köln fest verpflichtet. Daniel Batz ist zu Gladbach gegangen. Nicolas Veratschnik zu RB Salzburg. Arno Nordar zu Stade Rennes. Amindo Sieb ist nach Leihende von den Bayern zu LAFC. Außerdem wurde Ben Bobzin nach Leihe von Dynamo Dresden fest verpflichtet. Maxim Leitsch ist weiterhin vereinslos. Niklas Tauer zu TSV Havelse. Und Maxim Dall wurde an Fürth abgegeben. Außerdem noch ein paar Laien. Daniel Gleiber zu Saarbrücken. Casey Boss nach Rotterdam. Lasse Ries an die Fortuna. Nelson Weiper an Sturm Graz. Und Konstantin Schopp wurde erneut an TSV Hartberg verliehen. Welcher Abgang tut am meisten weh? Tut ein Abgang sehr weh?
Nee, stand jetzt eigentlich nicht. Also die ganzen Abgänge, die man fix abgegeben hat, waren eigentlich, das Kaderleichen hört sich mal ein bisschen böse an, aber so war es dann. Die haben keine Rolle mehr gespielt oder haben in den Laien haben sie dann quasi überzeugt. Man konnte zumindest mit einem Plus rausgehen, wenn man es verpflichtet hat. Also da tut eigentlich niemand weh. Und die Laien, da erhofft man sich einfach bei den jungen Spielern, dass sie den nächsten Schritt machen, Spielpraxis sammeln, bei Weiber natürlich. Ne? Ich glaube, gerade am Anfang habe ich gelesen, ein bisschen Probleme gehabt, hat da mal getroffen. Also da bin ich auch guter Dinge, dass er vielleicht dann gestärkt zurückkommt. Und bei Casey Boss, vielleicht ist dann auch irgendwann in Zukunft unser neuer linker Schienenverteidiger. Mhm. Ist nämlich Linksfuß auch, noch jung. Ja. Wird man wieder einen jungen Spieler auf Linksaußen mit dem linken Fuß wünschen, dass man direkt die Flanken reinbringen kann. Ja. Von daher aber eigentlich, also von der Dichte kein Leistungsträger abgegeben. Sano würde halt sehr wehtun, wenn er noch gehen würde. Mhm. Aber Stand jetzt ist er noch da. Und eigentlich hat man ja mit Martel schon so einen Nachfolger verpflichtet, der jetzt ja leider erstmal ausfällt mit der Innenbandverletzung im Knie. Aber ja, das würde wehtun.
Würdest du sagen auch, die Gerüchte sind so weit fortgeschritten, dass sich Kickbase-Manager hier mit einem Overpay erstmal lassen sollten? Oder
Also Gerüchte ist aktuell eher ein bisschen ruhiger geworden, war ja viel mit Liverpool gewesen, also England viele Vereine, Leipzig war ja auch mal im Gespräch, wobei die ja sehr wahrscheinlich den Ablösebetrag von 50 plus nicht zahlen wollen, können schon, aber wollen nicht scheinbar. Mhm. Ich wäre da schon vorsichtig, auch generell, was so einen großen Overpay angeht, weil es natürlich ein Sechser ist, jetzt ein Kickbase nicht die Punktemaschine. Wenn man mal andere Spieler in der Range vergleicht, ist er eigentlich auch ganz gut vom Marktwert eingepreist aktuell. Mhm. Also von daher kann man mal, er steigt ja noch ein bisschen drüber gehen, aber nicht viel.
Ja, richtig, genau. Du hast auch schon vorhin gesagt, bis nächsten Donnerstag haben sie Zeit, sich zu entscheiden und sonst bleibt Sano.
Genau. Also, hoffen wir mal, dass Heidel auch sein Wort dann hält.
Aber, ja, mal gucken. Wenn ein großes Angebot kommt, kann er vielleicht auch nicht nein sagen.
Das geht doch ganz schnell, ja. Das ist immer so ein bisschen Business, ja.
Gut, dann kommen wir zu den Zugängen. Also du kannst gerne einhaken. Ich fange an mit Stefan Pusch. Wurde ja jetzt, habt ihr zuvor ausgeliehen, wurde jetzt fest verpflichtet von Como für 4 Millionen. Wie happy seid ihr?
Ja, voll. Also das war ja wirklich in der Rückrunde unser Anker, der verpflichtet wurde, geliehen wurde, jetzt verpflichtet wurde. Hat erst die rechte Innenverteidigung gespielt, ist auch eher rechter IV und rechter Verteidiger. Und mit der Bell-Verletzung, der davor im Zentrum gestartet hat, ist er ins Zentrum gerückt. Hat es auch recht stark gemacht. Also er war auch, da hat dann die anderen zusammengehalten, links und rechts. Deswegen, auf jeden Fall würde ich als Dauerbrenner schon mal so ins Spiel bringen. Sollte man einpacken, auch wenn man sich den Marktwert anschaut. Ich glaube jetzt 10,5 ungefähr, 10,6 sehe ich. Und wenn er ZIV spielt, würde ich so 90er, 95er bis 100er Schnitt, wenn es ganz gut läuft, einplanen und RIV vielleicht 80 bis 90. Wenn man da so mal andere guckt, einen anderen Verein, welcher Marktwert das ist, ist er schon noch, würde ich sagen, so 2, 3 Millionen zu günstig. Er steigt auch jetzt gerade ganz gut, aber da kann man noch schon einen Overpay, sag ich mal, riskieren.
Ja, ich habe ihn leider nicht bekommen, trotz Overpay.
Wie viel hast du geboten?
Ich glaube, ich war bei 13,5.
Ja, gut, ist aber auch schon eigentlich ja, ordentlich. Aber
der
ja.
ging für 14,5.
Ah, das ist dann immer so leider knapp.
Dann haben wir Fabio Gruber, kommt für 3,5 Millionen von 1. FC Nürnberg. Und der wurde ja so gehandelt als der.
Ja, bis zur Poschverpflichtung auf jeden Fall wäre das dann auch, wäre es mein Tipp auf Dauerbrenner gewesen, wenn es auch noch gegangen wäre. Aber jetzt ist halt die Situation ein bisschen eine andere. Also in der Vorbereitung hat er immer ZIV gespielt, hat es gut gemacht. Also von daher würde ich ihm das als Fan auch wünschen und zutrauen, dass er direkt startet. Aber es gab auch im Vorfeld von einem Testspiel im FC Paris so einen Artikel, wo Urs Fischer ihn ein bisschen zur Seite genommen hat, dass er mehr kommunizieren muss mit seinen erfahrenen Spielern links und rechts. Okay. Und da halt nur so ein bisschen die, weil er jung ist, ein bisschen die Erfahrung fehlt und halt mehr trauen muss und sich anleiten muss, weil die Zentrum ist natürlich eine wichtige Position, wichtiger als rechts und links der Innenverteidigung. Und da konnte man schon so für mich raushören, dass es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis der Urs Fischer ihn das Zentrum zutraut. Jetzt mit der Posch-Verpflichtung. ZDV, wie gesagt, ist eigentlich nicht seine beste Position vom Posch, aber er hat es halt gut gemacht. Und Urs Fischer steht ja schon auf erfahrene Spieler, wenn sie die Leistung bringen.
Ja, weil Gruber war doch auch sogar Kapitän bei Nürnberg, oder?
Genau, also dem Trausch, der war, glaube ich, einer der besten Zweitligaspieler, würde ich mal behaupten, als Abwehrspieler. Ja. Also ihm gehört die Zukunft. Also ich würde auch sagen, langfristig in der Saison sehe ich eigentlich ihn im Zentrum, Posch rechts und links Chor oder am liebsten, wenn man auf Junge setzt, Podolski. Mhm, ja. Aber ja, Chor ist da auch nochmal noch Gold wert, auch für die Mannschaft. Also von daher muss man beim Gruber mit dem Marktwert, sollte man ein bisschen aufpassen und beobachten. Es kann sein, dass er jetzt im Pokal spielt, weil Posch noch nicht bei 100% war. Mhm. Da müssen wir mal vielleicht die PK, ich glaube, die müsste eigentlich heute kommen. Und da schauen wir, ob es da Erkenntnisse gibt. Aber auch wenn er jetzt im Pokal startet und Posch noch auf der Bank sitzt, geht mein Gefühl im ersten Spieltag eher erstmal von Bank aus oder halt rechter Innenverteidiger, wobei ich da seine Stärken nicht so sehe. Also ich sehe ihn eher zweikampfstark in der Luft. Ja. Passspiel, sicheres Passspiel, aber nicht so im Aufbau und so progressive Pässe. Mhm. Da haben so die anderen eigentlich einen Vorteil.
Ja.
Deswegen beobachten erstmal, ja.
Okay. Dann machen wir weiter mit Ransford Königsdörfer, kommt vom HSV ablösefrei, habe ich auch das Gefühl gehabt, war so einer der ersten Transfers der Liga.
Genau, ich glaube, der war sogar kurz nach Martel kam. Ja. Also wir haben ja recht, die beiden recht früh eingetütet. Ja. Hat es auch echt gut in der Vorbereitung gemacht. Ich muss mal schauen. Ich glaube, der war sogar unser Topscorer mit 9, also 6 Tore, 3 Vorlagen. Mhm. Ist auch vom Gefühl sehr nah an Becker dran. Also ne, der Wandstürmer ist Tietz, der wird gesetzt sein. Und danach neben dran ist so der schnelle Stürmer. Aber in den letzten beiden Tests, wo die A11 stand, da war halt Becker drin. Und gehe ich von aus, dass er auch erstmal starten wird. Mhm. Aber beim Urs Fischer oder Becker generell zum Beispiel 60, 70 Minuten wechselt man oft und dann ist er Königsdörfer nah dran. Und wenn er seine Effektivität hält, ist er auf jeden Fall interessant. Er könnte sich auch in die Startelf spielen. Und ich glaube, der Marktwert, die Kurve steigt jetzt wieder leicht. Also könnte man mal drauf gamblen. Ja.
Ja. Gut, dann habt ihr Alexander Schwollo. Kommt aus der schottischen Liga, ist auch ablösefrei gekommen. Aber für Kickers wahrscheinlich.
Genau, sichere Nummer 2. Könnte durchaus relevant werden, weil Zentner, gut, letzte Saison hat er eine größere Verletzung gehabt, aber ich habe mal geschaut, so 1, 2, 3 Spiele verpasst er immer mal, vielleicht mit so kleinen Wehwehchen, aber erstmal Finger weg, weil man muss schauen, wenn es fraglich ist, dann kann man vielleicht einpacken für 500k dann, aber ansonsten ist der Robin gesetzt. Ja.
Ja. Und dann jetzt kein Neuzugang, aber vielen unbekannt, Otto Ruoppi. Habt ihr im Winter verpflichtet, dann wurde er wieder in die Heimat ausgeliehen nach Finnland und ist jetzt im Sommer zu den Profis gestoßen. Was kannst du uns über ihn verraten?
Das ist ein großes Talent, ist auch so vorwegnehmen mein Hidden Gem, Player to Watch. Der ist 20 Jahre, ist schon körperlich sehr weit für sein Alter und auch recht robust, ist aggressiv im Gegenpressing und auch will immer einen Ball haben im Passspiel. Also es könnte gut zum Urs Fischer Spiel passen. Also zu Beginn wird es halt erstmal eine Einwechseloption sein. Da muss man schauen, wie weit er wirklich Minuten bekommt, wie weit er dann wirklich in der ersten Liga ist. Weil Finnland ist ja nochmal eine andere Qualitätsabstufung. Und aber er ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ich meine aber, dass sein Marktwert gerade leicht fällt. Also das würde ich dann erstmal nicht einpacken und mal die ersten Spiele abwarten, wie relevant er wird. Vielleicht gerade mit der Nebelverletzung in den ersten Spielen könnte er aber da schon Minuten sehen.
Und bevor wir weitermachen, noch eine kleine Werbeunterbrechung.
Unser heutiger Partner der Episode ist Prep My Meal.
Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice. Und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner Prep My Meal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Proteinfusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo Baba, sage ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar einen Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und unter 10 Minuten fällig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmameal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit.
Weiter geht's nach der Leihe von Mainz verpflichtet. Einmal Kawasaki im Frühjahr für rund 1 Million Ablösesumme verpflichtet. Wird er wieder mehr Spielzeit bekommen?
Und vielleicht am Anfang, wie eben gesagt, durch die Nebelverletzung könnte er näher ranrutschen, aber sonst ist er eher Backup für im zentralen Mittelfeld oder auch der Schiene stand er mehr auf dem Platz. So rechte Schiene aber eher dann als Alternative. Also da würde ich nicht drauf gehen.
Ja, und dann haben wir noch Gebraldo Becker im Mai. Hat einer an Einsätze gekoppelte Kaufpflicht in Höhe von 500.000 Euro gegriffen.
Ja, ein Schnapper, also für Mainz Verhältnisse. Da haben wir echt einen guten Fang gemacht, gerade weil er ja auch einen Urs Fischer aus Unionzeiten kennt. Ist auch super eingeschlagen, es war jetzt um 76er Schnitt hat er gespielt, 3 Tore, 3 Vorlagen, also da erwarte ich mir auch ähnliche Zahlen. Mhm. Man muss halt mal schauen, er ist schon sehr pricey, ne? Ja. 14 Millionen, muss ja. Man gucken, also auch da würde ich jetzt keinen hohen Overpay reinwerfen, gerade weil er meistens so in der 60., 70. vielleicht gehen wird, ja. Oder ausgewechselt wird für Königsdörfer, aber wenn man kriegt für Marktwert und er steigt ja noch, dann kann man da gute Punkte erwarten.
Ja, und dann nach der Leihe wieder am Bruchweg Marco Richter von Darmstadt und Hong von Gent. Ja, sollen sie noch gehen, sollen sie bleiben?
Ja, die waren jetzt in den letzten Testspielen auch gar nicht mehr Teil des Kaders, die sind klare Abgangskandidaten, wenn man einen passenden Verein findet.
Ja, und dann auch noch Maximilian Kinzig, 3. Keeper aus der 2. Mannschaft und Haidari, ganz witzig, kommt von Mainz 05, der Jacques Ville, ist, glaube ich, eine eigene Fußballschuhe von einem ehemaligen Mainzer an der Elfenbeinküste.
Genau, von Bossé, der war ja früher unser Stürmer gewesen, lange Zeit. So eine schöne Geschichte, hat es aufgebaut, Akademie, auch Schulen und da müssen Trinkwasserbrunnen. Einfach in Infrastruktur investiert, wo Mainz auch eine Kooperation jetzt hat mit seiner Schule. Ja. Einfach eine schöne Geschichte, sozial sich zu quasi engagieren. Und da gab es auch schon mal davor einen Spieler für die U23, wurde verpflichtet und mit Haidara jetzt der zweite, wo aber erstmal, hat man gesehen, der U23 eingesetzt wird. Der hat jetzt auch gegen FSV Frankfurt gespielt, hat direkt mal ein Tor gemacht, also für die Saison wahrscheinlich nichts, aber langfristig ist ein interessanter Mann.
Ja. Und gibt es noch handfeste weitere Gerüchte? Laurin Kuda wird ja immer wieder erwähnt, oder?
Ja, aber da war es jetzt eher ruhiger geworden in letzter Zeit, weil ich glaube, Paderborn wollte ja nicht von der Ablöse runter und die haben ja schon einige Abgänge zu verzeichnen gehabt. Ne? Also ich glaube, für sie wäre es natürlich besser, wenn sie ihn halten. Sehe ich jetzt auch durch das Positive der Vorbereitung von Nakusola, ist eigentlich auch U23-Spieler, reden wir vielleicht auch nochmal drüber. Der ist jetzt eine ernsthafte Alternative für die linke Schiene als Backup, sag ich mal, hinter Mene oder Widmer. Widmer kann eigentlich so beide Seiten covern. Mhm. Und dann hast du halt einen jungen Mann, der zur Not auf die Bank kann, Spielpraxis U23 sammeln wird. Und dann kann es sein, dass aber eigentlich kein Spieler mehr notwendig sein wird.
Ja.
Und sonst hat man eigentlich auch nichts gehört. Höchstens bei einem Sano-Abgang sehe es eigentlich schon mit der Martel-Verletzung, dass man da jemanden holen sollte.
Mhm. Das wäre dann auch die einzige Position, wo du noch Verstärkung holen würdest? Oder gibt es noch andere
Positionen? Genau, nee, sonst sind wir für Mainz-Verhältnisse super aufgestellt. Eigentlich sogar in der Innenverteidigung zu viel. Letzte Saison war es ja sehr knapp. Jetzt haben wir eigentlich 7 Innenverteidiger, wo eigentlich 5 oder 6 schon Anspruch haben, Startelf zu spielen. Mhm. Erwarte ich dann vielleicht eher nochmal einen Abgang. Zum Hanke Olsen ist dann ein Kandidat.
Ja.
Weil Bello, der weiß seine Rolle als erfahrener Spieler, der ist der Backup und kriegt so jedes Jahr einen neuen Vertrag, Jahr für Jahr.
Ja.
Und aber Hanke, der sollte eigentlich mehr auf Spielzeit aus sein.
Mhm. Und dann kommen wir zu den Testspielen. Also, ihr hattet 8 Testspiele, seid ungeschlagen, 7 Siege, 1-3-3 unentschieden. Ich würde sagen, die ersten 2 Tests kann man ausklammern. Es war gegen Landesliga- und Oberliga-Vereine 11-0 und 10-0, also bei den restlichen ernstzunehmenden, sag ich mal, 6 Partien. Können wir kurz durchgehen. Einmal ein 4-1 gegen Kaiserslautern, 3-0 gegen Holstein Kiel, 1-0 gegen Shabab Al-Ahli, 3-3 gegen Udinese Calcio, 4-0 gegen FC Paris und jetzt zuletzt 2-1 gegen Bournemouth. So, ihr habt insgesamt da 17 Treffer gehabt und ich habe gesehen, Becker und Königsdörfer führen die Scorerliste an. Das fand ich sehr interessant. Danach kommt auch schon Böwing und dann Tietz.
Genau, man kann kurz sagen, unser Sturm ist gut in Shape, effektiv auch. Also man hat auch viele Spiele auch zu Null gespielt oder wenig Gegentor, außer das 3-3 gegen Udinese. Aber sonst kann man schon festhalten, dass die Defensive auch stabil steht und vorne die notwendige Effektivität ist. Wäre super, wenn man das einigermaßen in die Saison retten kann oder halten kann. Dann ist da auch schon einiges drin, ja.
Und du hast auch gesagt, am Samstag bzw. in den letzten 2 Testspielen war die A11 erkennbar.
Genau, also eigentlich bis auf Gruber, weil da der Posch schon nicht dabei war. Ja. Also beim letzten war er zwar schon verpflichtet, aber er hat noch ein bisschen Trainingsrückstand, hat man gehört. Und deswegen war er noch nicht im Testspiel dabei. Mhm. Für Kickbase ein bisschen schade, weil hätte man gesehen, wo er eingeplant wird. Ne? Ja. Gerade mit der Innenverteidigung, ja. Gruber, Posch, Da Costa, so die Thematik. Aber ansonsten steht die Stammelf eigentlich für den ersten Spieltag.
Glaubst du, im Pokal laufen sie dann so auf, wie sie am ersten Spieltag? Oder glaubst du immer noch wegen Posch unsicher?
Ja gut, da muss man abwarten, vielleicht was heute die PK sagt. Also wenn die PK heute kommt, müsste eigentlich, ob man da was hört. Der Urs Fischer wird bestimmt gefragt von einem Reporter, wie es da aussieht. Aber es kann sein, man hat so ein bisschen zwischen den Zeilen gehört, dass es noch zu früh kommt, dass man ihn lieber schont. Mhm. Es ist ja kein Top-Gegner, das darf man schon unterschätzen natürlich im Pokal, aber dann würde man Gruber schon, kann man schon bringen und Posch könnte man schon. Sollte
schon einiges zusammenkommen, dass das nichts wird.
Ja. Aber gut, Mainz ist auch prädestiniert für Pokalblamagen oder früher Ausscheiden, aber da gehe ich dieses Mal nicht von aus.
Ja, wir drücken die Daumen. Ja,
danke.
Und dann kommen wir zur MVP-Prognose. Wer ist es bei dir, warum, was zeichnet ihn aus?
Wenig überraschend ist es bei Amiri durch den Verbleib. Ne? Das ist natürlich, muss glaube ich den Kickbase-Manager nicht groß erklären, aber er macht das Dreh- und Angelpunkt vom Verein oder von dem Spiel, der Verbindungsspieler auch, macht viele Rohpunkte, die ganzen Offensivaktionen laufen über ihn, der schießt alle torgefährlichen Standards, Ecken, Elfmeter. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, also letzte Saison hatte er 14 Scorer. Also 12 Tore, 2 Vorlagen. Und
unfassbar davor, viele durch Elfmeter, ne?
Ja, das stimmt. Also aber es auch, ob man so viel bekommt, ne, kann natürlich sein, dass das vielleicht ein bisschen abnimmt. Aber es ist natürlich ein super sicherer Schütze. Ja. Hat man ja auch in der Nationalmannschaft gesehen, wo er den geschossen hat. Also war auch sehr safe.
Ja. Wahnsinn.
Da kann man drauf bauen. Genau, in der vorherigen Saison hatte er ein bisschen mehr Vorlagen. Hat auch 7 Tore, 5 Vorlagen. Also ähnliche Scorerwerte. Also das kann man eigentlich so erwarten bei ihm. Auch in der schwächeren Saison, sage ich mal, letzte Vorrunde war er, da hat er 6 Scorer gehabt und dann, also das auf ihns Verlass auf jeden Fall. Wenn ich mal die Punkte anschaue, das ist immer ein 134er Schnitt, davor 130er Schnitt, wäre so meine Prognose auch wieder, so 125 bis sogar 140, je nachdem, wie es im Team läuft. Natürlich immer die Teampunkte sind da auch entscheidend. Wenn es da ganz super läuft, können ja so auf 4000 plus mal rauskommen. Das wäre dann schon ein starkes Ding, ja.
Findest du seinen Marktwert dafür fair?
Ja, wenn ich mir das angucke, also ich würde ihn, wenn er gut performt, Top 10 Spieler in der App sein und dann abseits von Bayern-Spielern, die hohen Marktwert haben, Dortmund dann noch, dann ist er schon, kommt er für mich danach. Also von daher ist er schon wert, ja.
Was ist deine Overpay?
Oh, wie viel ist er gerade? Ich glaube bei 33. Ja, kann 40 reingehen, wenn man, je nach Liga halt natürlich.
Ja, bei uns aber ist er 40, auch 38 weggegangen. Ja. Also bei mir hat es nicht gereicht.
Ja.
Und dann, da beziehungsweise, wenn er ausfällt, wer ist Ersatz-MVP?
Wenn Nebel wieder fit ist, dann auf jeden Fall er. Hat man ja auch letzte Saison gut gesehen.
Richtig.
Ich habe mir auch mal die Zahlen hier aufgeschrieben. Also vor dem Ausfall hat er vom 1. bis zum 23. Spieltag hat er einen 34er Schnitt gespielt. Also da hat er echt keine gute Saison, Nebel. Ein Tor. Und während des Ausfalls, die 5 Spiele, hat er 175er Schnitt und 4 Scorer gesammelt.
Ja.
Also das ist natürlich ein heftiger Schnitt. Da lief es auch gut.
Ja.
Kann man vielleicht nicht unbedingt so dann erwarten. Aber danach hat man gesehen, wo Amiri wieder zurückkam.
Die klauen sich immer gegenseitig die Punkte.
Ja gut, Amiri, entweder Lee, Nebel, das ist natürlich Amiri, nimmt da die Punkte an sich. Ja. Weil nach der Rückkehr hat er aber immer einen 83er-Schnitt gehabt und zwei Scorer daneben. Also das ist vielleicht auch sowas, was man erwarten kann, wenn er fit ist. Mhm. 75 bis 85, ne?
Ja. Und die Dauerbrenner-Prognose. Wer ist sein Dauerbrenner? Wahrscheinlich auch wenig überraschend, oder? Nimmst du jemand anderen als Sano?
Ich würde zwei nehmen. Also wenn Sano bleibt, dann auf jeden Fall Sano. Ja. Und ansonsten habe ich mich für jemanden in der Innenverteidigung entschieden. Dann halt mit Posch, weil er kann rechts und zentral spielen. Wenn er fit ist, keine Sperren hat, dann sollte er auch 34 Spiele auf dem Platz stehen. Könnte man auch andere Innenverteidiger nennen, aber bei Da Costa und Chor ist halt Konkurrenz da mit Gruber, Podolski, die Jungen, die müssen eigentlich auf den Platz. Erwarte ich auch, dass die während der Saison so nach und nach, wenn die Leistung passt, in die Stammelf reinrücken. Ja. Aber Posch ist da der Anker, entweder zentral oder dann eher Idealfall rechts außen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so die beiden. Aber Sano hat mal gesehen, letzte Saison hat er ja alle 34 Spiele stand in der Startelf. Ich glaube, habe ich gesehen, eine Minute wurde er ausgewechselt letztes Spiel, sonst wäre er ganz oben gewesen in den Minuten. Ist ja auch sehr, sehr laufstark, über 400 Kilometer, bringt jetzt leider keine Kickbase-Punkte, ne? Die Kilometer,
nein,
das wär's.
Leider nein, da beschweren sich immer wieder die Sechser.
Aber echt, genau. Aber zweikampfstark, Gegenpressing, da gibt's ja Punkte für. Und auch beim Abfängen von Pässen ist er recht stark. Gibt leider nicht so viele Punkte, außer wenn er das halt Torgefällsituation macht und dann quasi einen Scorer sammelt. Und dann gibt es so. Aber ansonsten ist es halt eher ein Spieler, der sehr wichtig fürs Team ist.
Ja.
Aber die Punkte leider nicht so widerspiegelt. Wobei ich auch gesehen habe, also im Punkteschnitt, ich glaube 83 und 84 davor, damit kann man ja schon auf eigentlich safe Fall planen, sichere Bank so. Und er hatte zumindest in der letzten Saison drei Scorer mal, davor waren es null. Also vielleicht ist so die Kurve leicht aufsteigen, dass er halt ein paar Scorer sammelt und dann kann er vielleicht auch Richtung 90, 95 gehen. Ne? Weil wie gerade vorhin auch gesagt, mit dem Preis ist er eigentlich ganz gut im Marktwert eingepreist.
Ja.
Also da passt und hoffen wir, dass er bleibt für den Verein. Ja, und wie gesagt, sonst Posch, kann ich auch noch mal kurz hier gucken. Also einer von den beiden wird es dann. Ne? Der wurde ja am 19. Spieltag geliehen und hat dann auch alle 16 Spiele gestartet. Erst, wie gesagt, auf AIV, dann ZIV und wurde nur mal einmal kurz ausgewechselt. Letzten Spieltag, wo ja schon eigentlich der Klassenhalt safe war. Von daher ist es eine sichere Bank und macht auch ordentlich Rohpunkte. Also gerade defensiv, ne? Also wenn er zentral ist, dann geklärt und weggeköpft, rausgeschädelt alles. Und aber auch im Aufbauspiel, also wenn er im rechten Innenverteidiger spielt, erwartet schon einige Rohpunkte, Aufbauspiel, progressive Pässe. Mhm. Also der ist dann auch, vielleicht jetzt keine Explosion, so Punkte-Explosion, aber solide konstant, und konstant, was man ja auch in der Innenverteidigung auch gerne hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe am liebsten auch. Mittlerweile am liebsten Fünferkette und nur so Leute wie Posch drin, vor allem für den Preis.
Habe ich schon einige auch, die Fünferkette, mit den Innenverteidigern am besten, zentralen und dann...
Richtig.
Ist schon mal eine gute Basis gelegt, ja.
Und dein Hidden Jam. Du hast schon angekündigt, es ist wahrscheinlich Ropi.
Genau, also gerade langfristig in der Saison gesehen. Ne? Am Anfang würde ich ihn jetzt noch nicht holen wollen. Man müsste die Saison, die Spiele abwarten, die Spielzeit abwarten. Und aber er gibt schon viele Qualitäten. Da bringt er auf den Platz, was der Urs Fischer auch gerne mag. Mit der aggressiven Vorwärtsverteidigung gegen Pressing und will auch einen Ball haben. Hat eine gute Körperlichkeit, was auch immer gerne gesehen ist. Und wie gesagt, er braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit, ist noch jung, kommt aus einer kleineren Liga. Aber durch den Ausfall vom Nebel, gerade die ersten Spiele, könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch direkt Spielzeit sieht.
Mhm.
Er war ja auch in der Vorbereitung, hat er auch gute Testspiele gemacht, wo er eingesetzt wurde. Also da würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen.
Könntest du dir auch vorstellen, dass er sich dann festspielen würde? Oder denkst du, Urs Fischer wird ihn trotzdem... wenn alle wieder fit sind, trotzdem wieder rausnehmen.
Ja, eher ein Wechselspieler, gerade weil bei der Konkurrenz im zentralen Mittelfeld, ne, Amiri, Lee, Nebel, also die drei sind auf jeden Fall davor und dann dann würde ich sagen, hat er aktuell schon den Platz, also vor Kawasaki, würde ich ihn sehen.
Das ist interessant, ja.
Und Böwing ist die Frage, hat auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt, die beiden so, wobei der Böwing jetzt zuletzt auch im Sturm eingewechselt wurde, weil da sieht es ja dann auch, also qualitativ ein bisschen knapp aus hinterm Tietz, so als Wandstürmer. Wir haben viele schnelle Stürmer, aber so ein bisschen der Backup vom Tietz fehlt.
Ja.
Und da wurde er quasi getestet. Da könnte auch interessant werden.
Mhm.
Aber sonst die beiden sind halt so die Ersten. Von daher Startelf nein, aber schon Spielzeit. Ja.
Ja.
Was aber dann vielleicht auch noch einen auf dem Zettel habe, der ist jetzt auch nicht in der App drinne, hat aber in der Vorbereitung auf jeden Fall nach vorne gespielt, ist der Rael Nakusola. Mhm. Der ist von der U19 aus Rot-Weiß Essen verpflichtet worden, eigentlich für die U23. Hat noch keinen Profivertrag bekommen. Mhm. Da müsste eigentlich der Verein jetzt mal langsam ran, dass man das fix macht, weil der hat wirklich überzeugt und könnte zumindest ein Backup für die linke Außenverteidigerseite sein, für Mvene. Deswegen, was ich ja vorhin auch gesagt habe mit Kurda, dass man da Abstand vielleicht nimmt, weil man ihn einfach besser sieht, als man es eingeschätzt hat. Er ist sehr athletisch, ist noch unbekümmert, also von daher auch Vorwärtsdrang. Mhm. Er könnte für die Zukunft auch einer sein, wahrscheinlich für diese Saison nicht Kickbase-relevant, aber auf jeden Fall auch Player to watch.
Ja, interessant. Also wenn er einen Profivertrag hat und dann mal Spielzeit hat, kommt er wahrscheinlich auch in die App.
Genau, mal Pokal, den ersten Spieltag abwarten, ob er im Kader ist oder eingewechselt wird sogar.
Ja. So, und dann kommen wir schon zur Top 11. Erstmal, welches System wird Urs Fischer spielen? Bleibt er sich treu?
Ja, auf jeden Fall. Da gab es in den Testspielen keine Veränderungen, keine Experimente. Also eine Dreier-Innenverteidigung, ne? Und dann links, rechts die Schienenspieler. Die sind auch so ein bisschen auf der Höhe vom defensiven Mittelfeldspieler. Also hat er es ja ein bisschen defensiver angeordnet im Vergleich zu Bo Henriksen vor. Mhm. Da ist ein bisschen mehr Sicherheit und dann die haben eher über Umschaltmomente vielleicht, dann weiter hinten.
Ja.
Genau, dann spielen wir mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Das ist aktuell ja dann Sano, wenn er bleibt. Mhm. Ansonsten können wir gleich drüber reden, wenn er doch geht, wer dann die Alternative ist, wie dann spannend. Ja. Und mit zwei Achterpositionen aktuell Amiri Lee, solange Nebel fit ist, aber muss man mal schauen. Letzte Saison war es auch so, wo Nebel gefehlt hat, auch mit Rotsperren, dass der Lee halt dann festgespielt hat, weil er gute Leistung gezeigt hat. Es kann jetzt beim Auftaktprogramm auch so sein, dass man auf einmal dann Lee nicht rausnehmen kann, dass der Nebel wieder erstmal auf der Bank als Dritter Platz nehmen muss. Also könnte
passieren.
Bei Lee
auch verrückt, weil dass man, also er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich weiß nicht wie alt, aber ich glaube 33 oder so.
Ich glaube 32, 33, genau.
Ja. Also traut man ihm das schon trotzdem immer noch zu, dass er Nebel den Rang ablaufen könnte, wenn es gut läuft am Anfang?
Situativ halt, genau. Also der ist fit für sein Alter auf jeden Fall. Mhm. Ist auch wichtig für die Mannschaft, weil es weniger so ein bisschen Kickbase-Punkte, also taucht er öfters mal ab, aber arbeitet halt viel gegen den Ball zulaufen. Ne? Also das ist halt der Wert, wo man nicht unterschätzen darf. Und aber für Scorer eigentlich gut. Er taucht dann ab und auf einmal ist er dann da, köpft einen rein oder steht richtig.
Ja.
Ist auch natürlich ein bisschen scorerabhängiger als andere Mittelfeldspieler, auch das, ne, für Kickbase. Aber es bleibt spannend, wie schnell auch Nebel zurückkommt. Wenn er vielleicht am 2. direkten Kandidat wieder ist für die Startelf dann und reinkommt und dann liefert, dann hat sich das erledigt. Ne?
Ja. Und dann habe ich mich gefragt, dadurch, dass ja auch am System nichts geändert wurde, eure Personalien sich jetzt auch nicht groß verändert haben, also Amiri ja weiterhin Dreh- und Angelpunkt eures Spiels sein wird, habe ich mich gefragt, weil die Schienenspieler ja eher maue Punkte geliefert haben in der Vergangenheit. Also so ein Vene oder Widmer war ja jetzt nicht mit großen Punkte-Explosionen zu rechnen. Cassie ist aber ja jetzt wieder zurück nach seiner Verletzung. Und da habe ich mich gefragt, ob das nur, also vom Gefühl, flankt er deutlich öfter und besser, ob da dann mehr Punkte zu erwarten sind als bei einem Widmer vorher.
Ja, das Gefühl drückt dich auf jeden Fall nicht. Also er war in der vorherigen Saison hat er auch 8 Scorer geliefert, also ein Tor, 7 Vorlagen, wo er verletzungsfrei war.
Ja.
Hat auch einen Schnitt da von 88 gehabt, also jetzt 54. Der Schnitt war natürlich wegen Verletzung, kam spät rein. Das wird der klare Startelfspieler da sein auf der rechten Seite. Und auch die rechte Seite ist halt sehr spielstark mit Amiri oder Nebel. Und der Tietz sagen wir, kann gefüttert werden. Also erwarte ich mir einige Punkte bei Cassi.
Ja.
Also ich kann mal so vielleicht 75, 80, 85er Schnitt, wenn er an die Vorlagen rankommt.
Mhm.
Anders sieht es natürlich bei Philipp Mvene aus. Das ist natürlich die schwache Seite.
Ja.
Und das ist so ein typischer dann Schienenpunkte, sage ich mal. Ne? Also wird jetzt keine nur 49 machen, das war extrem schwach letzte Saison. Aber ich würde mal sagen 60er Schnitt vielleicht. Ne? So, wird schon in der Startelf stehen, Großteil. Mhm. Widmer ist dann die Nummer 3 für mich aktuell, wo beide Seiten covern kann. Aber Cassie wäre auf jeden Fall jemand, wo ich drauf gehen würde.
Ja.
Mit Scorerpotenzial, Mvene. Ich habe gesehen, er steigt jetzt wieder leicht. Er ist ja erst gefallen, weil er bei euch, glaube ich, erstmal fraglich war mit Widmer.
Mhm.
Und jetzt hat er seinen grünen Haken. Jetzt steigt er wieder.
Ja.
Ist preislich okay, sag ich mal, für den Anfang. Ne? Aber man kann nicht viel erwarten.
Ja,
wenn man
richtig.
Günstig kriegt und so als Mvene Füller
ist ja
am Anfang.
Viel gesunken dann letzte Saison. Und bei Cassie, ich glaube auch in den Testspielen hat er ja auch wieder drei Vorlagen geliefert in den ersten drei. Und ich habe dann auch mal geguckt, letzte Saison hatte er, wenn er dann mal in der Startelf stand und Mainz nicht verloren hat, hat er dreimal 99 plus Punkte gemacht. Ja. Und deswegen dachte ich mir dann schon, dass es Cassie eigentlich vielleicht noch einer sein kann, der vielleicht ein bisschen unterm Radar jetzt.
Ja, vielleicht für so allgemeine Manager, die jetzt keinen Mainzer Blick haben natürlich, ne, dann könnte er vielleicht so ein bisschen unterm Radar sein, aber steigt jetzt auch, glaube ich, fast 300.000 jetzt gestern wieder gestiegen auf heute. Ja. Also sollte man nicht einpacken, weil noch ist der Preis gut, auf jeden Fall. Aber wenn man mit anderen Spielern vergleicht, ja, so 11 Millionen Spieler können da schon sein. Da muss man halt mal schauen, ne, dass er dann nicht zu teuer wird für einen Mainzer Spieler. Aber ich erwarte mir noch einiges von ihm, gerade über die Seite. Ja. Das Potenzial da, ja.
Und gibt es sonst in der Startelf noch enge Duelle? Also Martel Sano, können wir vielleicht mal drüber reden, wenn Martel zurückkommt, wie das Duell dann aussieht, ob es überhaupt ein Duell ist?
Genau, da können wir, also ist kein Duell, nur wenn Sano wechselt, dann ist Martel eigentlich der potenzielle verpflichtete Nachfolger. Ja. Ist jetzt halt, wie gesagt, für den Start bitter, dass er sich verletzt hat im Testspiel. Ja, man muss nochmal abwarten, wie schnell er wieder kommt, aber vor der Länderspielpause scheint es nichts zu werden. Wenn jetzt halt Sano gehen sollte noch vom ersten Spiel, sind es halt vier Spiele mindestens, wo man dann schauen muss, wo wer dann den Spot übernimmt.
Ja, was passiert dann, wenn ihr keinen Nachfolger mehr verpflichtet kriegen würdet?
Ja, wenn man sich die Rangfolge einschaut, die Spieler, müsste es Maloney werden. Ja. Aber den sehe ich nicht in der Startelf. Das ist für die letzten Minuten, wie letzte Saison auch, letzte 10, 15 Minuten, wenn du ein Ergebnis halten möchtest. Der ist defensiv stark und kann ein Ergebnis sichern, aber ist jetzt nichts, dass man nichts für die Startelf. Dann gibt es mehrere Optionen. Also eine, wo auch gehandelt wird, ist, dass man Chor dann vorzieht. Der war ja vor gefühlt Ewigkeiten mal im defensiven Mittelfeld. Ja. Und dass man dann Podolski als linker Innenverteidiger aufstellt. Das würde ja sowieso verdienen. Eigentlich nach letzten Saison sollte eigentlich die Startelf gehören, auch Podolski. Aber Chor, Da Costa, muss man vorhin auch nochmal reden, machen es halt gut und dann muss er erstmal besser sein. Aber das wäre so eine Chance, dass man ihn auch in die Startelf bringt. Mhm. Oder wenn man vielleicht Lee ein bisschen zurückziehen möchte, das ist halt ein bisschen eine offensivere Variante, aber hat er auch schon mal ab und zu selten gespielt, könnte dann halt eine Chance werden, solange Nebel verletzt ist, dass man vielleicht mit Böwing oder Ropi vielleicht in die Startelf sogar gehen könnte. Okay. Aber das halte ich eher
für Urs Fischer ein bisschen zu offensiv. Oh,
genau, das sehe ich nicht. Also eher die Kohr-Podolski-Variante ist für mich schon realistischer.
Ja. Und sonst noch enge Duelle oder eigentlich relativ klar bei den Mainzern?
Ja, die Innenverteidigung halt. Das ist eigentlich durch die Posch-Verpflichtung für Kickbase eigentlich kontraproduktiv gewesen. Vorher hat man klar gesagt, hier Da Costa, Gruber und Chor starten.
Ja.
Und jetzt ist es halt mit Posch, also er wird unser neuer Abwehrchef werden. Da ist die Frage, ob er jetzt seit dem ersten Spieltag soweit ist, im Trainingsrückstand ein bisschen. Aber er hat jetzt wieder, haben wir Trainingsbilder, ich glaube gestern oder vorgestern gesehen, da war er wieder auf dem Platz, also ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich gehe schon davon aus, dass er dann fit ist und starten wird. Ja. Dann kommt es halt drauf an, wie weit man Gruber sieht, Urs Fischer. Ne? Also in der idealen Welt startet er direkt als zentraler Innenverteidiger, wo er seine Stärken reinbringen kann. Posch auf rechts und dann, wo er auch seine Stärken reinbringt. Aber Da Costa hat es auch verdient. Also das sind wirklich enge Duelle, wo ich Chor so ein bisschen Podolski sehe. Mhm. Posch schon der Startelf auf jeden Fall. Kleines Fragezeichen vielleicht wegen der Fitness zum ersten Spieltag. Und dann ist es halt Da Costa, Gruber. Die haben beide in der Vorbereitung überzeugt. Und Da Costa ist auch zwar ein erfahrener, älterer Spieler, aber der hat es auch sehr gut gemacht. Und der ist halt besser so in diesem progressiven Aufbauspiel, ein bisschen offensiver, was auf der rechten Innenverteidigerposition besser passt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Gruber am Anfang erst mal das Nachsehen hat. Gerade weil das ja dann die andere, das ist ja die Innenverteidigung von der Rückrunde vom Urs Fischer.
Ja.
Hätte ja auch was eingespielt, erst mal auf Nummer sicher, dann mal gucken. Und dann kann ich Gruber eingewöhnen. Also das wäre ja so meine Tendenz für den Start. Aber langfristig sehe ich Gruber in der Startelf ZIV. Aber wie gesagt, der Marktwert fällt. Der ist teuer, würde ich jetzt erst mal Abstand von nehmen.
Ja. Aber glaubst du dann, langfristig wird auch immer wieder rotiert werden in der Innenverteidigung? Weil sonst war Mainz ja immer, Ach, es hat mir immer Spaß gemacht. Du wusstest jede Woche, die spielen eigentlich genau gleich. Es gab keine anderen Alternativen. Und glaubst du, es wird diese Saison dann anders, dass immer wieder gewechselt wird? Oder glaubst du, Urs Fischer wird sich auf seine festen...
Ja. Ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Gerade Urs Fischer baut ja gerne auf seine feste Innenverteidigung, die Eingespieltheiten. Jetzt ist ja der... Europa ist ja, fällt ja weg, das ist die Rotation. Pokal ist jetzt nicht so oft, da muss man jetzt nicht zwingend rotieren. Ja. Aber deswegen, dass wenn die jetzt erste Start, erste Spieltag, die erfahrene Reihe, sehe ich dann doch erstmal gesetzt. Und da muss man schauen, so Momentum-Sachen, eine Chor, rote Karte, Sperre, kann immer passieren. Da kommt jemand rein. Kann sein, dass Podolski reinkommt, die naheliegende Lösung. Kann sein, dass vielleicht auch ein bisschen gewechselt wird auf AEV und dass dann Gruber doch reinkommt. Da gab es ja immer wieder ein bisschen Anpassung, aber eher Verletzungen, sperrenbedingt. Sonst, ich glaube, wenn es nicht sein muss, würde er nicht gerne wechseln in Verteidigung.
Ja. Und gibt es sonst noch irgendwie besondere Profiteure vom System oder beziehungsweise Systemänderungen gibt es nicht von der Vorbereitung? Also
ja, also eher Sturmtrio, würde ich sagen. Wir haben es ja vorhin gesagt, es waren sehr viele Tore. Ja. Also Königsdorfer, Tietzbecker haben alle gut gehüttelt. Und Königsdorfer ist nah dran, ist auch ein bisschen vielleicht so unterschätzt unter dem Radar, weil er auch nicht starten wird, stand jetzt aktuell nah dran. Aber was man auch sehen muss, er ist auch für ein Tietz-Backup getestet worden. Er ist auch schon mal mit Becker zusammen aufgelaufen im Test, eben weil man für Tietz eigentlich keinen passenden Wandstürmer hat. Ja. Ein Königsdorfer bringt da schon ein bisschen mehr Körperlichkeit mit und größer als Becker zum Beispiel oder auch Böwing. Ja. Also der kann natürlich, ich denke, er wird schon einiges gute Spielzeit sehen, allein durch Becker Einwechslung oder vielleicht nur, wenn Tietz eine Pause braucht. Der ist so mein Profiteur.
Und bei einem Hollerbach, wann gehst du von einem Comeback aus und siehst du da auch Optionen für ihn? Sind da mehr Punkte erwartbar oder ähnlich mau?
Schwierig. Also man hört jetzt ja, der Fortschritt ist viel besser als gedacht. Er trainiert jetzt auch schon zum Großteil mit der Mannschaft mit. Nicht alles, aber da ist nicht mehr so weit entfernt. Aber also für den Saisonstart sehe ich ihn noch nicht, gerade weil man die Alternativen mit Becker, Königsdörfer hat. Das ist ja genau seine Position. Man hat ja gesehen, der Vorsaison, wo er dann quasi als alleinige Spitze oder Wandstürmer gespielt hat, das ist nicht seine Position. Da ist der Tietz klar gesetzt. Also, ja, er wird es schon schwer haben. Ich halt noch viel von ihm eigentlich. Also es war nämlich vor der Verletzung unter Urs Fischer hat er auch ein paar Einsätze bekommen, quasi als schneller Stürmer. Da hat er auch gute Spiele gemacht bis zur Verletzung. Das war schon bitter. Aufgrund der Konkurrenzsituation würde ich da erstmal vorsichtig sein. Ja. Aber man weiß nie, wenn er fit ist und dann das Momentum erwischt, kann da auch was gehen, ja.
Ja. Gut. Und dann kommen wir mal zur Startelf vom ersten Spieltag. Wie siehst du sie starten? Kannst gerne von hinten anfangen.
Genau, im Tor Zentner, klar. Ja. Der ist wieder zurück. Erwarte ich auch gute, solide Punkte. Von da gibt es keine Überraschung. Auf der linken Außenbahn wird Mene starten. Dann nebendran sehe ich Chor. Da wird einen Vorzug vor Podolski haben, hat man in den Testspielen gesehen. Im Zentrum sehe ich dann eher Posch. Noch gerade, was die Erfahrung angeht, könnte ein Fragezeichen sein mit der Fitness, was ich ja gesagt habe vorhin schon. Da könnte man noch mal schauen, was die nächsten Infos kommen. Sonst würde da Grube einspringen. Ja. Und auf rechts sehe ich dann schon Da Costa. Also wenn Posch fit wird, ist die erfahrene Dreierreihe. Die wird dann erstmal die Nase vorne haben und rechts auf der Schiene ganz klar Cassie gesetzt. Also das sollte keine Überraschung geben. Als Sechser, genau, da, wenn Sano bleibt, dann wird er starten, klar. Und falls er doch noch kurzfristig gehen würde, wird schon mit Chor im defensiven Mittelfeld gehen und Podolski als linker Innenverteidiger. Amiri, klar, im zentralen Mittelfeld und daneben Lee. Ich gehe davon aus, dass Nebel den Saisonstart schon noch verpassen wird. Ja. Da sagt der Verein ja immer wieder, richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf seit letzter Saison. Das ist natürlich super für die Einschätzung.
Ich habe auch versucht, was rauszufinden. Bei jedem Spieler immer nur, kommt drauf an,
Heilungsverlauf. Das ist natürlich echt schwierig für uns Manager. Ja. Genau, aber deswegen denke ich mal, zweiter, dritter vielleicht, wenn es gut läuft. Er war zumindest bei der Saisoneröffnung am Dom, war er sonntags dabei auf der Bühne. Martel nicht, also von daher ist er schon ein bisschen weiter. Ja. Dann wird Lee starten für ihn. Und vorne Tietz Becker, das sehe ich auch recht klar. Und Königsdorfer kommt dann 60. 70. rein für Becker.
Ja.
Das sollte schon so, wenn nichts anderes passiert mit Verletzungen, Pokal, weiß man nie. soll die Startelf so aussehen, ja.
Ja, gut. Und dann kommen wir mal zu den Kaufempfehlungen oder den Kaufempfehlungen. Wir machen einmal Take und Toss mit dem gesamten Kader. Take, wenn du ihn kaufen würdest, Toss, wenn du ihn nicht kaufen würdest. Schwollow für 5,7 Millionen.
Klares Toss.
Zentner für 13,3.
Ein klares Take, wird auf jeden Fall starten, ist jetzt wieder zurück, gute Vorbereitung gespielt, sehe ich einen 95er, 100er Schnitt, auf jeden Fall ist realistisch an und ist bei den Stammtorhütern noch in der unteren Hälfte, was den Preis angeht, also da kann man zuschlagen.
Kann man sich noch
leisten. Auf jeden Fall.
Bell für 2,1 Millionen.
Toss.
Genau. Cassie 9,9 Millionen.
Take, genau, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, haben wir vorhin gesagt, von ihm erwarte ich mir auch einiges. Der hatte vorherige Saison, wo er fit war, ein 88er-Schnitt, jetzt vielleicht ein bisschen defensiver gerechnet, 75 bis 85er-Schnitt, 32 Spieltage vielleicht, 34, Stammelf, klar gesetzt, auf jeden Fall mitnehmen.
Da Costa 9,7 Millionen.
Da ist eigentlich also ein bisschen am Überlegen, also schon, wenn er jetzt gesetzt ist, Take, ist solide, hat 70er, 80er Schnitt geliefert, war auch so ein Dauerbrenner letzte Saison, aber da sehe ich schon ein kleines Fragezeichen vielleicht, wenn Gruber dann doch rechts startet, also ich würde ihn mitnehmen, Take, weil er auch steigt und für mich startet zu Beginn, aber da ein bisschen ein Auge drauf haben für die Situation.
Gruber 13,9.
Ja, leider wegen der Unsicherheiten Toss. Ich habe in der privaten Liga habe ich ihn auch mit Overpay geholt und haben jetzt mit 2 Millionen Verlust abgegeben. Er steigt zwar noch leicht, aber Tendenz ist fallend. Der wird jetzt wahrscheinlich ab morgen, übermorgen fallen. Dafür einfach zu teuer leider.
Ja. Hanke Olsen, 3,6 Millionen.
Ja, klarer Toss. Das ist, glaube ich, ist vielleicht Innenverteidiger Nummer 6 aktuell. Und ich denke, da könnte auch noch ein Wechsel anstehen, wenn er was Passendes findet.
Ja. Chor, 9,7 Millionen.
Ja. Take, auf jeden Fall. Für mich ist der sogar, wenn man mal andere Spieler anschaut in der Punkte-Range, sogar ein bisschen günstig. Man hat zwar immer ein bisschen die Gefahr, gelb sperren, rot sperren, aber trotzdem hat er letzte Saison einen 70er Schnitt gehabt und davor einen 91er Schnitt. Also da kann man so einen 80er Schnitt erwarten. Wenn man Glück hat, dann muss man gucken, dass man halt nicht gerade in der Rotphase vielleicht hat, dann muss er abgeben.
Wenn
aber
man ein Risiko mag in der Innenverteidigung.
Genau, ich habe mir in einer Liga geholt zum Beispiel, weil er günstig war im Draft. Von daher Take.
Mwene 7,6.
Ja, jetzt wo er wieder die Kurve steigt, also den würde ich schon taken, aber nicht wirklich groß overpayen. Man kann, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht einen 60er-Schnitt erwarten. Ist jetzt ein Außenbahnspieler, wo wenig über die linke Schiene geht, mehr über Cassie rechts. Für einen Start vielleicht, ne, als Schnapper nochmal, wenn man einen Füller braucht, als Startelf-Füller und dann upgraden während der Saison.
Posch 10,6 Millionen.
Ja, ist eine klare Kaufempfehlung, Take ist, ich sehe 34 Spiele, wenn er fit ist, starten, nicht gesperrt. Gut, er hat immer mal Sperren drin gehabt, gehen wir von 32 Spielen mal aus, aber dafür ist der Marktwert auch sehr gut, er steigt auch noch und wenn man auch da wieder andere Spieler vergleicht, vielleicht im Querfeld, zum Beispiel auch im 90er Schnitt, ist das bei 14,3 Millionen oder Dix, okay, da ist natürlich schießt Elfmeter, der ist 16,8, also da ist noch eigentlich Marktwerttechno einiges drin, da kann man auch einen Overpay vertreten.
Ja. Potulski, 6 Millionen.
Ja, leider erstmal Toss, weil es Verteidiger Nummer 4, 5, je nachdem. Und Marktwert fällt. Das ist dann einfach zu teuer.
Ja. Widmer, 2,7 Millionen.
Auch da Toss. Ich sehe ihn zwar vielleicht schon Minuten kriegen, gerade da beide Seiten auf den Schienen spielen kann, aber eher als wenn die Pause brauchen, Ergänzungsspieler. Dafür fällt er. Ist zwar nicht teuer, aber trotzdem wird er weiter fallen. Also Toss.
Amiri, 33,3 Millionen.
Ja, klares Take. MVP, habe ich ja vorhin schon auch, glaube ich, gesagt, hier 40 Millionen würde ich bezahlen. Also von daher ist das Geld wert, ja.
Böving, 4,5.
Sehe ich Toss, weil er auch gerade wieder fällt. Hat zwar eine gute Vorbereitung gespielt, aber ist halt einfach die zweite Reihe. Er wird Minuten bekommen durch die Nebelverletzung, aber das ist mir dann am Anfang nicht wert, da Verlust einzufahren. Ja.
Kawasaki, 6,1 Millionen.
Kann man eigentlich genauso übernehmen vom Bild. Also Toss ist jetzt kurz mal gestiegen, aber fällt jetzt, glaube ich, gleich wieder, also morgen. Und da 6 Millionen, das macht keinen Sinn.
Ja. Lee, 10,6 Millionen.
Ja, genau, also den würde ich gerade zum Saisonstart taken. Da steigt auch der Marktwert. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen abhängig von Scorern, mehr als vielleicht andere Mittelfeldspieler. hat man gesehen, jetzt hat er einen 65er-Schnitt gespielt, vorher in der besseren Saison 90er-Schnitt, da hat er aber auch 7 Tore, 8 Vorlagen geliefert, also das war brutal. Ja. Von daher wird man da eher mal, wird schon mal mit einem 70er, 80er-Schnitt reingehen, aber hat ein gutes Auftaktprogramm, haben wir gar nicht drüber gesprochen, stimmt, das Auftaktprogramm ist ja sehr gut, also mitnehmen.
Ja. Meloni, 1,5 Millionen.
Ja, toss. Also er wird die nächsten Minuten reinkommen, um was zu sichern. Und dann ist aber die Gefahr natürlich Minuspunkte auch immer gegeben. Sieht man ja in seinem Schnitt von 16 letzte Saison und davor 31. Also ja, Finger weg.
Martel, 4,6 Millionen.
Ja, das Vorfeld vor der Verletzung hätte ich gesagt, klares Take, weil Saal lang gehen wird. Aber jetzt stand jetzt toss, weil er fällt. Man weiß nicht, wann er zurückkommt, frühestens wahrscheinlich Länderspielpause, also er wird weiterfallen und dann Länderspielpause beobachten, wenn er dann steigt und Sano weg ist, dann einpacken, aber aktuell Toss.
Nebel, 6,8 Millionen.
Ja, dann muss ich leider auch auf Toss setzen, gerade also ähnliche Thematik, ne? Er fällt jetzt sehr stark, wird weiterfallen, zumindest bis es was Infos gibt, dass er wieder im Teamtraining ist und relevant wird, aber ich denke, die ersten 2 Spiele unwahrscheinlich, also auch da abwarten und erstmal Toss.
Ruopi, 3,4 Millionen.
Interessant, Player to Watch, Hidden Gem für die langfristige Saison, aktuell Toss, weil unser unsichere Spielzeit und fällt im Marktwert.
Sano, 15,5 Millionen.
Da habe ich auch so ein bisschen mal Take Toss, aber Stand jetzt, die Gerüchteküche ist ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Laut Heidel soll es bis Donnerstag noch die Frist geben. Also bin ich aktuell zuversichtlicher, dass er bleibt. Take, aber mit einem Auge drauf, was sich jetzt tun wird noch. Und ich will aber auch keinen großen Overpay drauf werfen, weil sein Marktwert, er steigt zwar jetzt 180, habe ich gesehen, aber 15,5 Millionen, wenn man sich andere Spiele anschaut. Eckestein hat einen ähnlichen Marktwert, ähnliche Punktepotenzial. Mhm. Ist gut bepreist, aber kein, also Take, aber kein Overpay.
Ja. Becker, 14 Millionen.
Ja, Take würde ich erstmal sagen, aber auch da kein hoher Overpay, weil Marktwert sehr teuer, ja. Steigt gut, wird spielen, aber halt meistens keine 90 Minuten, eher 60, 70. Das geht ja auch ein bisschen auf den Punkteschnitt. Von daher Take und gucken für Marktwerte.
Hollerbach, 4,5 Millionen.
Ja, den aktuell Toss, der ist noch verletzt in dem Reha-Aufbau. Ist nah dran, aber auch dann, wenn er fit ist, muss er erstmal an Becker und Königsdörfer vorbeispielen, kämpfen über Minuten. Das macht aktuell keinen Sinn, ihn zu holen.
Königsdörfer, 4,9 Millionen.
Hatte ich eigentlich hier erst Toss drin, aber jetzt ist sein Marktwert so ein bisschen wieder am Steigen, leicht am Steigen. Wenn er die Kurve hält, dann könnte man auf ihn gambeln. Also ich würde sagen, dann Take, wenn man noch einen günstigen Füller braucht, ich glaube genau 4,9 ja. Millionen. Ist halt, wie gesagt, für die letzten 20, 30 Minuten zu Saisonbeginn relevant, wenn er da trifft. Kann es gute Punkte geben, also als Füller für einen Start-Take. Ansonsten aber nicht drauf bauen als Startelf-Spieler.
Ja, Silas, gut, 1 Million.
Ja, steigt jetzt wieder komischerweise, aber gut, das ist dann die Marktwertentwicklung vor der Saison. Ja. Ganz ehrlich war er 500k, ist eigentlich auch 500k-Spieler, weil ist noch Reha offen, wann er kommt. Es kann auch sein, dass er die Hinrunde gar nicht spielt. Es war ja eine heftige Verletzung. Also Toss, ja. Klar.
Und Tietz für 13 Millionen.
Ja, das ist auch eine Kaufempfehlung auf jeden Fall. Take. Er wird gesetzt sein. Seine Effektivität hat er jetzt am Ende der Saison wieder ein bisschen unter Beweis oder gefunden. Mhm. Und den Test spielen auch 6 Tore. Und man muss den Marktwert, wo er bei euch halt angezeigt, weil den Schnitt muss man ein bisschen relativieren, weil der die Augsburg-Zeit drin war, wenn man sich die Mainzer Zeit anschaut, wenn man guckt, hat er einen 81er-Schnitt gehabt, ja. Hat da 5 Tore, 3 Vorlagen. Wenn man das so ein bisschen verdoppelt, je nachdem, ist das, habe ja vorhin schon gesagt, 10 Tore plus, ja. Traue ich ihm zu, wenn er die Effektivität hält, dann ja, 80er-Schnitt wird schon als realistisch ansehen und auch wenn man guckt, sein Marktwert, knapp 13 Millionen, wenn man vergleicht, ich habe mal geschaut, so Stürmer, Ache aus Köln, ne, hat ist 14 Millionen, mhm. 67er-Schnitt, Matanovic, okay, das ist, glaube ich, auch ein bisschen pricey, hat der Mikko ja auch gesagt im Podcast. Ja. Aber auch in der Range, Punkte-Range, könnte ich mir vorstellen. Also kann man auch ein paar Millionen drüber gehen.
Ja, ja, vor allem, ich habe jetzt gesagt, du hast es gesagt, das Programm ist gut. Erstes Spiel Paderborn, dann HSV, Frankfurt und Gladbach, wobei Frankfurt ja auch, also Ihr spielt ja immer sehr gut gegen die Frankfurter und bei uns sieht es ja auch schlecht aus.
Und Heimspiel, deswegen. Genau.
Richtig. Die ersten 4 Spieltage sehen wirklich sehr gut aus.
Oh, 12 Punkte.
Ja.
Ja, auch wenn der Paul-Erborn-Experte gesagt hat, Mainz ist vielleicht auf Augenhöhe machbar, aber ja. Gut, ich sehe ich ein bisschen anders. Natürlich ja. Beide Fanbrillen auf. Ja. Ich sehe ja schon da eher, also es ist kein Spektakel. Aufsteiger haben uns auch immer schwer getan am Anfang, es stimmt gerade so, aber ich glaube jetzt unter Urs Fischer, da ist dann die Seriosität da. Würde ich mal so auf dem 2-0 tippen. Also ne, dann Amiri Tietz, klassischer ja. Tore direkt zu 0-Bonus. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Und was ist euer Saisonziel und ab wo tut's weh?
Ja. Kann ich ja wie die Mainzer Verantwortlichen immer sagen, ne? Saisonziel und dann erstmal Klassenerhalt fix machen und dann schaut man, was möglich ist. Ja. Sehe ich eigentlich, wenn man sich die Mannschaft anschaut und das Potenzial, wie lange man dabei ist, nicht mehr eigentlich als realistisch an, sondern man sollte schon die Erwartung haben, gerade mit dem Kader, ich denke, intern wird es auch anders aussehen, die Erwartungshaltung, einstelliger Platz schon anzugreifen, wenn man da die anderen Mannschaften so sieht, wer da oben drüber ist, sehe mal realistisch, wer schon 9. Ich sehe es aber auch gerade so, wenn ich habe mir so ein bisschen eine Tierlist gemacht von den Mannschaften, sehe ich eigentlich so Frankfurt, Freiburg, Mainz, so in einer Range, also 7 bis 9, je nachdem, wie der Start läuft, ne, wenn man in Flow kommt, können da wieder Conference League auch drin sein.
Ja.
Also so Enttäuschung, ja, wenn ich glaube, alles, vielleicht ab Platz 14, wenn man halt im Abstiegskampf drin wäre, das wäre schon mit der Mannschaft eine Katastrophe. Aber dachte man, letzte Saison dachte man es auch. Da ging ja auch nur Johnny und dachte, ja gut, alle anderen bleiben, safe.
Aber eigentlich der Historie nach müsste das ja jetzt wieder eine
gute eigentlich schon, Saison genau. Werden. Jetzt müsste es wieder angreifen, aber vielleicht.
Ja.
Also Europa schon safe, ne? Nee, aber genau, ja. Sollte man auf jeden Fall angreifen können, ne, wenn es läuft.
Und gibt es noch ein Thema, was du findest, wird zu wenig diskutiert, sportlich oder strukturell? Was sollen die Leute noch mitnehmen von Mainz?
Gut, Kooperation mit der Fußballakademie haben wir schon mal angesprochen. Ne? Das ist auf jeden Fall ein cooles Ding und auch schön, finde ich, dass der Verein sich da sozial engagiert. Ne?
Ja.
Das gibt mir auch einiges so als Fan. Und vielleicht, vielleicht weniger mit Kickbase zu tun, aber man investiert ja weiter am Bruchwegstadion. Das ist ja der Wolfgang-Frank-Campus. Da will man ja das Ganze umbauen, man will ja die alte Städtribüne abreißen, die eh nicht mehr genutzt wird und da halt neue Büros aufziehen, Bürokomplex, Trainingshallen, Trainingsplätze und sich da professionell aufstellen. Aktuell ist man ja ein bisschen verteilt, also viel schon am Bruchweg, bisschen Mewa-Arena in der Stadt verteilt und jetzt mit der Frauen-Erste Liga kommt ja auch mehr Anforderungen dazu, man braucht mehr Spielfläche auch, Scheideplätze mit den ganzen U-Mannschaften, also da investiert man auch einiges. Ich habe, glaube ich, gelesen, das Volumen ist bei 50 Millionen Euro. Da nimmt man schon viel Geld in die Hand.
Ja.
Das ist ja, was der Heidler immer so sagt, dass man auch in Steine investiert, nicht nur in Beine. Also man ist immer angewiesen auf die Erlöse, aber auch da nachhaltig. Also ich glaube, das ist schon eine gute Entwicklung für den Verein, wenn man denkt, wo Mainz herkommt. Auch.
Genau.
Dann gleich mal ein bisschen mit Freiburg. Die sind ja mittlerweile von 1-2 Schritte vorne dran, aber auch eingetragener Verein. Ein bisschen bodenständig ne, und nach und nach entwickeln.
Ja.
Das gibt mir als Fan viel.
Ja, glaube ich. Ist immer schön, wenn sich ein Verein so professionalisiert und auch für Spieler natürlich wichtig, um die zu halten.
Genau.
Ja. Cool, dann war es das auch schon. Olli, vielen Dank an dich.
Ja, gerne.
Ich glaube,
danke.
Wir konnten gut weiterhelfen.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hoffe, dass ich nächste Saison vielleicht wieder eingeladen werde.
Immer gerne.
Oh, danke.
Gut, und bevor ihr abschaltet, wir suchen Experten, beziehungsweise unser Fantasy Center. Das macht Startelf-Prognosen, News, Verletzungsupdates und so weiter. Die erweitern nämlich ihren Expertenkreis, suchen Vereinsexperten. Und wenn ihr einer seid, dann meldet euch doch gerne unter experte@kickbase.com. Und auch sonst findet ihr alles Wissenswerte zu Mainz auf unseren Socials oder in der App. Und das war's von uns. Morgen geht's weiter mit dem HSV. Bis dahin frohes Managen und genau, an dieser Stelle macht's besser als ich. Vertippt euch nicht und holt euch nicht Janiklas Beste für 18 Millionen.